Podcast.
House of Satoshi Podcast.
Wir haben rund 230 Banken in der Schweiz und nur ganz wenige bieten das Bitcoin- und Krypto-Offering an. Und die, die ein Angebot haben, sind erst in den letzten paar Wochen oder wenigen Monaten auf den Zug aufgesprungen. Es gibt zum Glück auch Ausnahmen, denn schon vor über 5 Jahren hat Zürcher Privatbank Merki Baumann ein Krypto-Angebot lanciert und bietet somit ihren Kundinnen und Kunden den Zugang in die neue Welt an. Das klingt vielleicht für viele erstaunlich, dass es eine Privatbank ist, denn die sind ja bekanntlich eher konservativ aufgestellt, zurückhaltend und gehören nicht unbedingt zu den Innovationsraketen. Das scheint bei Merki Baumann anders zu sein und über das müssen wir heute reden. Natürlich möchte ich auch verstehen, ob die Privatbankenkunden heute mit Krypto Erfolg haben und auch wirklich neugierig sind, in dieser neuen Welt einzutauchen. Ciao und willkommen zurück. Schön bist du heute wieder dabei. Ich freue mich sehr, dass heute der CEO von der Merki Baumann Privatbank bei mir im House of Satoshi ist. Es ist der Dr. Stefan Zwalen und mit ihm rede ich über Bitcoin, Krypto und wir schauen gemeinsam hinter Kulissen. Herzlich willkommen, Stefan. Schön bist du da.
Vielen Dank, Rino, für die Einladung.
Ich habe es eingangs schon erwähnt, du bist eine der ersten Banken in diesem Land, die das Krypto-Offering ihren Kundinnen und Kunden ermöglicht, also vor über 5 Jahren. Wie bist du persönlich in das Thema Bitcoin, Krypto, Blockchain gekommen?
Und ich habe natürlich auch vor vielen Jahren bereits davon gehört, darüber gelesen. Aber es hat für mich einen Anlass gegeben, der ganz in der Nähe stattgefunden, so im Volkshaus. Und das war ein Anlass von der Young President Organization. Und da hat Dani Gutenberg ein Interview geführt mit dem Niklas Nikolaisen.
Vielleicht ganz kurz, Dani Gutenberg ist ein bekannter Venture Capitalist aus der Schweiz.
Genau, er ist einer von den erfolgreichsten und renommiertesten. Ja. Und da hat der Niklas Nikolaisen eingeladen. Das ist für mich der Pionier und Visionär in der Schweizer Kryptoindustrie, der Gründer von Bitcoin Suisse, ehemals auch CEO und Chairman. Und der Dani Gutenberg hat ihn befragt über Blockchain-Technologie, über Bitcoin. Und ich bin aus dem Interview rausgelaufen mit der Überzeugung, dass da etwas auf uns zukommt, was Potenzial hat, unsere Finanzindustrie, aber auch die Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt zu verändern.
Spannend. Und ist denn das der ausschlaggebende Punkt gewesen, wieso du denn als CEO gesagt hast in deiner Bank, wir müssen jetzt Krypto machen?
Also ich bin der Überzeugung gewesen, dass wir uns mit dem Thema müssen befassen. Wir haben das auch traktandiert für unseren Digitalisierungsausschuss. Es hat dann allerdings einen glücklichen Zufall gebraucht, der uns effektiv die Augen geöffnet und uns gezeigt hat, wie gross das Potenzial ist, das auf uns zukommt.
Das ist eben eine funny Story. Kannst du mal das erzählen, wie du eigentlich per Zufall eigentlich in das Thema dann nachher weiter reingerutscht bist?
Genau, das war wirklich eine ganz glückliche Fügung. Wir haben im 2018 gefunden, wir müssen uns mal äußern zu dem Thema Krypto, weil die ganze Welt hat darüber geredet, hat darüber geschrieben. Unsere Kundinnen und Kunden haben auch angefangen, uns zu befragen, was wir von diesem Krypto-Thema halten. Und ich habe dann auch ein Interview gegeben, generell zu der Bank, und bin unter anderem auf Krypto angesprochen worden. Und was wir gesagt haben, ist, wir sind grundsätzlich offen, Fiat-Gelder in Schweizer Franken, in Euro anzunehmen, sofern wir die Herkunft und Geldwäschereithemen sauber können klären können. Auch wenn es in der Vergangenheit mal einen Krypto-Kontext gegeben hat. Und das Interview ist dann richtig weitergegeben worden und dann hat irgendein Online-Journalist hat dann geschrieben, wir seien die erste Bank in Europa, die Kryptowährungen akzeptiert. Und das war nicht richtig gewesen, dazumal, aber die News ist um die ganze Welt gegangen, innerhalb von wenigen Minuten. Ich habe Einladungen bekommen von Japan über Südkorea, UK, USA, Dubai, Südafrika, um vor Investoren und Journalisten zu reden, aber das Ganze hat einfach nicht gestimmt. Und wir haben dann auch mehrere hundert Reaktionen bekommen, Anfragen bekommen, und ich habe meine Business Development Abteilung gefragt, ob sie analysieren können, was die Leute von uns wollen. Und neben den Politikern, Regulatoren und Medien hat es 2 Gruppen von potenziellen Kunden gegeben, die uns angefragt haben. Und das eine sind Start-up-Unternehmen aus dem Blockchain-Krypto-Bereich.
Das müssen wir vielleicht gerade kurz erwähnen, weil das ist dazu mal auch schwierig, ein Bankkonto zu bekommen, oder?
Absolut. Ja. Das sind genau die zu uns gekommen sind und haben gefragt, können wir bei euch ein Bankkonto eröffnen, dass wir Löhne zahlen können, dass wir Mieten zahlen, Investitionen tätigen, in Schweizer Franken oder in Euro. Und damals war es effektiv so, dass es in der Schweiz praktisch niemand gemacht hat. Und der Grund war, um so einen Kunden zu eröffnen, muss man verstehen, in welchem Bereich ist er tätig. Das heisst, es hat Know-how gebraucht über einen Blockchain- und Kryptobereich. dass man die KYC und auch AML-Analyse machen kann, das heisst die Herkunft der Gelder und eben Geldwäscherei-Thematik abklären. Und weil das Know-how praktisch nie noch vorhanden war, hat es auch kein Angebot gegeben in diesem Bereich. Und die zweite Gruppe von Leuten, die auf uns zugekommen sind, das sind zum Teil sehr vermögende Individuen gewesen, Persönlichkeiten, die man zum Teil auch kennt, und die haben gefragt, können wir über eure Bank Zugang in die neu entstehende Assetklasse von der digitalen Vermögenswerte gewinnen. Das heisst, unser Fazit war, es gibt eine riesige Nachfrage und im Schweizer Banking kein Angebot. Mhm.
Eben, das war 2018, 2019, oder?
Das war 2018, etwa August, September 2018. Und wir haben dann gesagt, wir müssen das Thema vertiefen. Wir haben über 100 Gespräche geführt mit Unternehmern, mit Anwälten, mit Beratern, die in diesem Bereich bereits tätig waren, um einmal mehr darüber zu erfahren. Und haben dann anschliessend nach 2-3 Monaten auch intensive Diskussionen geführt in der Geschäftsleitung, mit dem Verwaltungsrat, mit dem Aktionär von unserer Bank, das ist die Familie Sitz. Es sind im Wesentlichen zwei Personen, das ist der Hans Sitz, der Verwaltungsratspräsident, und Carol Schmidt-Sitz, die Verwaltungsratsvizepräsidentin seit über 20 Jahren. Und wir haben Diskussionen darüber geführt, sollen wir das Geschäft ernsthaft anschauen und einsteigen. Und oftmals höre ich ja, dass der Zugang zu diesem neuen Kryptothema abhängig ist von Generationen und Alter. Das ist bei uns nicht beobachtet gewesen. Also wir haben mit sehr grosser Offenheit unternehmerisch das Thema angeschaut. Der älteste Verwaltungsrat ist damals über 70 Jahre alt gewesen. Und wir sind dann nach der Diskussion relativ zügig zum Schluss gekommen, wir wollen eine Kryptostrategie erarbeiten. Und da haben wir einen profilierten Berater kennt, das ist auch ein alter Freund von mir, der Daniel Diemers. Und er hat uns geholfen, weil er relevante Erfahrung hatte im Bereich Strategieberatung und auch Blockchain-Krypto. Er hat uns dann geholfen, eine Strategie zu erarbeiten. Und nach 3 Monaten haben wir die Strategie dann angefangen umsetzen. Und das war Anfang 2019. Mhm.
Klasse. Das finde ich eben noch spannend, oder? Ist das auch vielleicht ein Erfolg, weil ihr Familie geführt sind und du und dein Verwaltungsrat und Familienbesitzerfamilie nicht in Jahren denkt, sondern in Dekaden, in Generationen denkt, dass man eben Ja gesagt hat, dass man die Offenheit gehabt hat?
Also es war eine Grundvoraussetzung für die Innovation, da bin ich fest überzeugt. Wir haben eine sehr unternehmerische Kultur. Es ist ja viele Jahre gerade von den Strategieberatern über die kritische Größe von Banken diskutiert worden. Und ich habe immer dagegen angeschrieben und dagegen angeschwätzt. Ich habe gesagt, Größe hilft in vielen Bereichen. Ja. In anderen Bereichen ist aber die überschaubare Größe eines Unternehmens auch ein ganz wesentlicher Vorteil. Nämlich dann, wenn es um Agilität, um rasche Entscheidungen geht, auch um Flexibilität, um bestehende Branchenlogiken zu hinterfragen. Und das Krypto-Thema ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass in unserem Haus und eben auch vom Aktionär Veränderung nicht als Bedrohung gesehen wird, sondern als normaler Gang von der Zeit. Und darum haben wir die Themen auch sehr offen können diskutieren. Und wenn ich in den Markt schaue, dann ist es schon so, dass die lange Frist, der lange Horizont, den wir bei Merky Baumann haben, relativ selten anzutreffen ist. Und das hängt damit zusammen, dass wir nicht kotiert sind, dass wir ein sehr überschaubares Aktionariat haben, was die Anzahl anbelangt. Das haben beide Eigentümer ihres Büro, neben meinem Büro. Wir kennen uns über sehr lange Zeit. Es besteht ein sehr grosses Vertrauensverhältnis und auch eine Nähe zwischen Aktionär und Management von der Bank. Und die langfristige Orientierung, wo wir eben auch im Management haben, also wir denken in 10 Jahren, in 20 Jahren, unser Aktionär denkt in Generationen. Das ist etwas, was Grundvoraussetzung war, um so eine Kryptostrategie zu entwickeln.
Was mir auffällt, ich kenne ja inzwischen sehr viele von deinen Mitarbeitenden, eine sehr junge Truppe, dynamische, offene Truppe, die man nicht unbedingt erwartet von einer Privatbank. Oder die erwarte ich vielleicht bei einer Investmentbank oder so etwas. Ist das bewusst auch in der Strategie festgehalten, wo dass man irgendwie eine neue Kultur, also neue Kultur, Kultur ein bisschen anpassen könnte auf die neue Zeit, oder ist das auch zufällig passiert?
Ich muss sagen, das war auch mein Motiv, zurückzukommen zu Merky Baumann. Ich war jetzt 2005
das erste Mal. Du warst ja einer der jüngsten CEOs damals von der Schweiz. Oder der jüngste,
also ich glaube, ich war das jüngste Mitglied von einer Bankgeschäftsleitung, ja, wo ich mit 2009 in Geschäftsleitung gekommen bin. Und das Motiv oder das, was mich gereizt hat damals, ist die Aufgabe, eine traditionsreiche Bank in Zukunft zu führen, zu einer modernen, agilen Privatbank zu entwickeln, zusammen mit einem hochmotivierten Team und eben einem Aktionär, der die lange Frist hat und das Interesse, ein Geschäftsmodell und ein Unternehmen weiterzuentwickeln. Und das hat bedingt, dass man sich sehr gut muss überlegen muss, welches sind die zentralen Werte, welches sind auch die Gründe, wieso wir die bestehenden Kunden bei uns dürfen betreuen, und zwar oftmals über nicht nur viele Jahre, sondern auch über Generationen. Und auf der anderen Seite aber auch die Notwendigkeit, dass man sich wandelt und die Potenziale, die neuen Potenziale, die es gibt, gerade auch im Bereich von der Digitalisierung, von der Technologie, nutzen. Also wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen eine Kombination von Tradition und Wandel. Und der Einstieg in die Kryptostrategie ist ein Beispiel dafür, und das hat fundamentale positive Effekte gehabt für die Entwicklung von unserer Bank.
Und wahrscheinlich auch auf der Kundenfront, oder? Man weiss, im Private Banking, der Durchschnittsalter von einem vermögenden Privatkunden ist innen so 65, 70, 75. Und ich höre sie ja von vielen anderen Banken, wir müssen irgendwie auch unsere Kundschaft können verjüngen. Hast du das jetzt mit einem Krypto-Offering können erreichen?
Das ist tatsächlich gelungen. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, wir haben die 10 Jahre zuvor probiert, über die Next Generation Projekte, wie es praktisch jede Bank kennt, Kundenstruktur zu verjüngen, weil wir einfach gewusst haben, dass die Alterspyramide halt so ist, wie sie ist, und wir müssen Kundenstrukturen erneuern, auch mit Blick in die Zukunft. Und die Next Generation Projekte, die haben nicht wahnsinnig gut funktioniert. Was immer gut funktioniert hat, ist, dass wir die Erbe- und die Enkelgeneration von der bestehenden Kunden betreuen, aber die Gewinnung von jungen Neukunden, das ist etwas gewesen, was sehr schwierig ist, was damit zusammengehangen hat, dass einfach ein Großteil der Dienstleistungen, die wir haben, auf vermögende Leute ausgelegt sind und die jüngeren Personen halt oftmals am Anfang vom Leben noch nicht die grossen Vermögen haben. Und dann sind wir in die Krypto-Thematik eingestiegen, haben schrittweise die Dienstleistungen entwickelt. Wir haben eben angefangen mit diesen Firmenkundenkonten und haben dann aber ab 2020 auch Handel und Verwahrung von Kryptowährungen auf einen Anbieter, im 2021 dann sogar auch diskretionäre Vermögensverwaltung mit Kryptowährungen auf einen Anbieter. Und wir sind durch das auch in das Segment der jüngeren vermögenden Kundinnen und Kunden eingestiegen. Und das ist eine spannende Entwicklung. Also ursprünglich sind wir in das Geschäft eingestiegen, weil wir die Überzeugung hatten, als zukunftsträchtiger Vermögensverwalter muss man der traditionellen Kundschaft Zugang in die Welt der digitalen Vermögenswerte anbieten. Kurzfristig ist das Umgekehrte im viel grösseren Stil passiert. Wir haben zum einen eine grosse Anzahl, sind mittlerweile fast 400 von Firmenkunden, die zu uns kommen, weil sie Bankdienstleistungen brauchen und eben einen Partner suchen, der versteht, in welchem Bereich sie tätig sind, Blockchain-Industrie versteht, Kryptoanwendungen versteht. Und zum anderen haben wir grosse Gruppen und stark zunehmende Gruppen von jüngeren, sehr vermögenden Leuten aus der Kryptoszene, wo grosse Vermögenswerte in ihren Wallet liegen haben und die möchten Diversifikation betreiben.
Nicht alles so hoch, wo ein Deal investiert hat.
Genau. Und für das brauchen sie Zugang ins Fiat-Finanzsystem, also ins traditionelle Finanzsystem. Und eine solche Dienstleistung bieten wir an. Die ist natürlich auch mit Risiken verbunden, was jetzt Geldwäscherei-Thematik anbelangt. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir dort die nötigen Kompetenzen dort aufbauen und sehr klare Due Diligence-Prozesse hat. Das haben wir aufgebaut. Und für uns ist es Alltag, dass wir mit solchen vermögenden Kundinnen und Kunden zu tun haben und durch das auch sehr viele neue Kunden können gewinnen, übrigens eben auch für das traditionelle Private Banking. Und das, was mich immer noch beeindruckt, ist, dass wir über die 5 Jahre, wo wir jetzt in diesem Geschäft tätig sind, das Durchschnittsalter von unseren Kunden haben können um 12 Jahre reduzieren.
Krass.
Das ist, gerade wenn man es vergleicht auch mit den westeuropäischen Banken, wo, wie du gesagt hast, das Durchschnittsalter zwischen 65 und 70 ist, ist das eine signifikante Verjüngung. Und bei dieser Berechnung sind noch nicht einmal die 400 Firmenkunden mit berücksichtigt. Hinter diesen Firmenkunden stehen sehr oft auch 2, 3, 4 Unternehmer, die typischerweise jüngeren Alters sind.
Also das heisst, da kann durchaus ein 25-jähriger Kryptomillionär bei euch reinlaufen und er fühlt sich wohl in einer traditionellen Privatbank.
Genau, das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Also ja. Wir haben mittlerweile ein Tech-Banking-Team, was aus 14 Kolleginnen und Kollegen zusammensetzt. Und das sind Leute, die täglich mit Blockchain und Krypto-Thematik zu tun haben. Und das, was wir sehr oft erfahren ist, und das sind nicht nur Jüngere, aber sehr viel Jüngere, also es hat zum Teil auch etabliertere Unternehmerinnen und Unternehmer, was wir eben sehr oft hören, ist, dass sie sich sehr wohl fühlen, dass sie es Gegenüber haben, wo verstehen, wo ihr Reichtum entstanden ist, wo ein Verständnis haben für die Industrie, auch die Risiken können einschätzen von der Industrie. Und das ist für uns eine sehr gute Erfahrung gewesen. Und wir haben klar definierte Kriterien, die müssen gegeben sein, dass wir auch neue Kunden aufnehmen.
Spannend ist ja, das ist wirklich, das sehe ich auch bei uns im Haus der Satoshi, es kommen sehr viele, egal ob jetzt jung oder alt, vermögend, nicht vermögend, zu uns und sagen, du, mein Banker, hilft mir nicht. Entweder heisst es einfach Krypto und das ist Fluch und Spekulation oder das Wissen ist nicht da. Wie hast denn du die Leute können reinholen in deine Bank, wo eben genau auf gleicher Augenhöhe mit einem Kryptomillionär zum Beispiel, mit einem Blockchain-Unternehmer kann diskutieren?
Also es war noch interessant gewesen, oder? Wir haben zuerst unserem Thema strategisch genähert, haben die Kryptostrategie erarbeitet. Wir haben dann angefangen, darüber zu reden im Markt. Das hat ganz unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Ich muss sagen, auf Seite von der Politik sind die Reaktionen positiv gewesen. Man hat mir das Feedback gegeben damals, dass man gut findet, dass sich eine Bank proaktiv mit dem Thema auseinandersetzt. Der Regulator war relativ neutral gewesen, hat aber die Initiative auch mitgetragen. Die Finanzindustrie die hat sehr, sehr skeptisch reagiert. Also ich habe am Anfang, wo wir gesagt haben, wir möchten in das Geschäftsfeld vorstoßen, sehr viele kritische Reaktionen erhalten. Was er auch zu einem gewissen Punkt kann nachvollziehen kann, weil man muss sehen, dass die Gründer und erste Exponenten von der Kryptoindustrie sich ursprünglich zum Ziel gesetzt haben, eigentlich die Institutionen abzuschaffen.
Genau.
Und ich mag mich darum auch erinnern, als ich 2019 an die Crypto Finance Konferenz gegangen bin, St. Moritz, wo in meinen Augen übrigens eine der besten Konferenzen ist, die ich kenne, mit wahnsinnig guten Leuten, mit Unternehmern, mit Wissenschaftlern, mit Vertretern von Regulatoren. Ganz eine gute Konferenz, wo ich dort auftauche bin. Zuerst mal 2019 bin ich mehrfach gefragt worden, was ich da eigentlich mache. An der Konferenz diskutieren wir die Abschaffung von Institutionen wie euch. Ja. Aber wir haben von Anfang an das Gefühl gehabt, dass es Institutionen, wenn auch vielleicht in einer anderen Form, weiterhin wird brauchen. Und das hat einen ganz zentralen Grund. Ich glaube, heute sind die vermögenden Leute in der Mehrzahl Digital Adaptives. Mhm. Die haben einen anderen Zugang zur Technologie. Sie nutzen zwar Technologie immer wie mehr, ich bin auch einer von denen, aber die Digital Natives werden einen ganz anderen Zugang zur Technologie haben. Bei den Digital Adaptives bin ich überzeugt, wird es lange Zeit so sein, dass man eher an eine Institution oder an eine Person vertraut, wie an eine Technologie. Mhm. Das dürfte sich über die Zeit verändern, weil der Zugang von Digital Natives anders ist zu der Technologie. Und darum glaube ich auch, gerade in der Vermögensverwaltung, wo oft auch emotionale Themen mitspielen, Gesundheit, die Vorsorge von den nächsten Generationen und so weiter. Gerade in diesem Bereich, glaube ich, wird es weiterhin Sparringpartner geben, wo man die Themen, die auch technologietrieben aufbereitet werden, reflektieren.
Wie muss ich mir Berki Baumann vorstellen? Ihn sind jetzt einfach im Kryptobereich hochmodern und im Traditionellen noch mit Excel und PDF und Fax? Oder hast du die Kraft sozusagen auf dieser Innovation mit dem Krypto auch können über das andere Geschäftsmodell von der Bank übertragen?
Also es ist so, dass es sehr positive Effekte auf die Unternehmenskultur hatte, der Einstieg ins Krypto-Geschäft. Ich glaube, wir sind zu einem sehr agilen Unternehmen geworden, wo keine Berührungsängste hat gegenüber Technologien, nicht mal gegenüber disruptiven Technologien. Wir haben uns jetzt sehr stark auf die Blockchain-Technologie fokussiert. Wir sind jetzt aber auch dran, Potenzial von Artificial Intelligence mit ersten Use Cases zu nutzen. Also ich glaube, der Einstieg in das Krypto-Geschäft, auch der Kontakt mit all den Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind, hat uns stark geprägt. Weil man muss schon sehen, der Due Diligence-Prozess, den wir haben, ist sehr rigide. Das heisst, wir führen enorm viele Gespräche mit potenziellen Kunden, die an einer Innovation arbeiten. Und durch das ist auch die Lernkurve von unserer Institution sehr stark angestiegen. Wenn ich das traditionelle Geschäft anschaue, haben wir aber auch dort bereits viel investiert, bevor wir ins Krypto eingestiegen sind, um Innovation zu betreiben. Zum Beispiel haben wir eine modulare Anlagelösung lanciert, wo es am einzelnen Kunden ermöglicht, seine eigene strategische Asset Allocation zu haben, indem man mehrere Anlagebausteine miteinander kombinieren. Das wird unterstützt durch eine Application, die wir gebaut haben in der Beratung. Und der Unterscheidungsmerkmal zu anderen Angeboten ist es eben, dass man die Titel, die in diesen Anlagebausteinen drin sind, auch effektiv besitzt. Das heisst, es sind in der Heimat keine Fonds, sondern es sind die einzelnen Aktien drin. Und das ist eine ganz zentrale Grundlage geworden für unsere Vermögensverwaltung. Und als wir dann ins Krypto-Geschäft eingestiegen sind, haben wir auch diskretionäre Lösungen entwickeln und anbieten. Was wir bereits seit 2 Jahren machen, ist ein Krypto-Modul. Das heisst, wir eröffnen für den Kunden aus einer Hand eine segregierte Wallet und tun die für ihn verwalten.
Also ich habe direkt sozusagen meine Bitcoins.
Genau.
Du haltest bei euch sicher verwahrt.
Genau, du haltest Bitcoin, Ether, Chainlink und was auch immer denn in dem Krypto-Portfolio drin ist. Jetzt, wir empfehlen den Kunden, dass man 1-3%, je nach Risikotoleranz, wenn man ein Interesse hat, sollte investieren in digitale Vermögenswerte, das aber über einen Profi, der auch nicht nur die Selektion macht, sondern auch das Risikomonitoring. Das Kryptomodul ist ab 100'000 Franken erhältlich, weil es bringt einen gewissen Aufwand mit sich, so eine segregierte Wallet zu eröffnen. Und das ist natürlich eine rechte Hürde für viele Kundinnen und Kunden. Und darum haben wir gesagt, wir möchten die Eintrittshürde noch ein bisschen runterbringen und haben darum mit Gen2 zusammen eine Kooperation lanciert. Und die Firma hat jetzt ein Krypto-Zertifikat lanciert. Das ist seit gestern erhältlich. Das heisst Archip Crypto Certificate. Und das basiert auf dem gleichen Portfolio, wie wenn ein Kunde bei uns ein Krypto-Modul dort machen. Der Unterschied ist aber, er kann die Wertschrift einbuchen, entweder bei uns im Wertschriftendepot oder auch im Depot von seiner eigenen Hausbank. Und das Kryptozertifikat ist schon ab 10'000 Franken erhältlich und wir glauben, das wird bei vielen einen Einstieg vereinfachen in die Welt von der digitalen Vermögenswerte.
Das heisst, eigentlich jeder Mann, jede Frau kann mit weniger Geld auf das Wissen von einer Privatbank zugreifen, weil du hast ja doch Einstiegshürden mit 5'000 Franken oder 10'000 Franken, wäre ich kein Kunde bei Merki Baumann, nehme ich jetzt mal an.
Das ist sehr richtig, ja. Und es ist auch so, dass der Kontoeröffnungsprozess, um Kunde zu werden bei unserer Bank, ist wie bei jeder anderen Bank, die Private Banking betreibt, auch sehr aufwendig. Ja. Und darum haben wir ein Instrument schaffen, das man eben auch bei seiner eigenen Hausbank einbuchen kann. Und das ist möglich, indem man das Factsheet von diesem neuen Instrument seiner Bank zustellt und sagt, man möchte darin investieren.
Hast du ein bisschen Erfahrungen aus deinen Erfahrungen erzählen? Die Kundinnen und Kunden, die bei euch vielleicht vor 2-3 Jahren gesagt haben, ich will das Kryptomodul in einem Gesamtportfolio-Kontext, spürt man da einen Diversifikationseffekt, spürt man da eine Renditeoptimierung oder funktioniert es gar nicht, ganz ehrlich?
Doch, man merkt 2 Sachen. Das eine ist das Interesse bei unseren bestehende Kundinnen und Kunden.
Auch die 70-Jährigen.
Es ist auch das altersunabhängig, aber es ist schon so, dass man, kann man nicht wegdiskutieren, im Schnitt sind die Jüngeren natürlich affiner, haben einen schnelleren Zugang zum Thema, aber wir haben auch Leute sehr fortgeschrittenen Alters, die sich dafür interessieren. Und Skepsis ist natürlich bei vielen lang gross gewesen. Und man hatte immer Angst gehabt vor dem Damoklesschwert von der US-Regulierung, wo man gesagt hat, ja, die SEC könnte dort den Riegel schieben. Man hat beobachtet, dass in China das Kryptogeschäft eingeschränkt worden ist und so weiter. Und man hat zum anderen natürlich auch gewusst, dass die Regulierung in anderen Ländern noch nicht weit ausgeprägt ist. Und man hat die Skandal beobachtet, FTX, ja. Das ist vielen durch Mark und Bein gegangen. Ja. Aber heute schauen unsere Kundinnen und Kunden das nach unserer Erfahrung viel differenzierter an. Ja. Also gerade das Beispiel FTX hat gezeigt, wie wichtig es eben ist, dass man das Geschäft betreibt in einem Rechtsraum mit wirksamer Regulierung. Wie wichtig auch die Solidität von einem Partner ist, wo man mit dem zusammenarbeiten. Und das beobachten wir jetzt auch. Es gibt immer wie mehr Kunden, die einen ersten Schritt machen und erste Investments tätigen. Jetzt, was ist die Erfahrung? Die Asset-Klasse der digitalen Vermögenswerte, die ist sehr volatil. Die Volatilität ist zwar zurückgekommen, insbesondere im Bitcoin und im Ether in der jüngeren Vergangenheit. Und auch die Korrelation zu den traditionellen Finanzmärkten ist zurückgekommen. Sie ist immer noch positiv, aber sie ist viel geringer, als sie das noch gesehen ist im 2022. Und wenn ich jetzt das Krypto-Modul anschaue, dann haben wir jetzt im letzten Jahr 85% gemacht in diesem Modul. Wir haben im laufenden Jahr sind wir bei etwa 65% positiv. Und wie gesagt, wir empfehlen den Kundinnen und Kunden, wenn sie das Interesse haben, wenn die Risikofähigkeit vorhanden ist, zwischen 1-3% zu investieren. Und das hat natürlich bei so schönen Entwicklungen einen positiven Effekt. Was kurzfristig immer möglich ist, und das sprechen wir auch offen an, im Rahmen von der Beratung, sind Rückschläge. Mhm.
Also die können heftig sein.
Wir können darum auch immer so Stressszenarien aufzeigen, wo wir den Kunden eben aufzeigen, wie hätte jetzt das Portfolio reagiert Mitte vom vergangenen Jahr, was zu einer Reduktion, deutlichen Reduktion oder einem Einbruch vom Kryptomarkt gekommen ist. Wie lange dauert es, bis das wieder aufgeholt wird und so weiter. Aber insgesamt glauben wir fest daran, dass wir ein positives Rendite- und Diversifikationspotenzial haben. Wir raten unseren Kundinnen und Kunden nicht zur Spekulation, sondern wir raten, dass wenn man möchte dabei sein bei dieser Entwicklung von der digitalen Vermögenswerte, dass man einen Betrag allozieren soll. Vielleicht in 3 Schritte investieren mit einem sehr, sehr langen Anlagehorizont. Und was sich einfach empfiehlt ist, gerade weil die Anlageklasse zwar attraktiv ist, aber auch risikobehaftet und komplex, dass man mit einem verlässlichen Partner zusammenarbeitet. Okay. Und nicht alles selber machen.
Absolut. Wie ist das, wenn ich als zum Beispiel Bitcoin-Aficionado komme und sage, ich habe 10 Bitcoins, das wäre ein Wert von etwa 600-700'000 Franken, dann nehmen wir mich an. Kann ich Bitcoin einliefern? Oder beziehungsweise, wenn ich dann bei einmal vielleicht Bitcoins gekauft habe und ich möchte die wieder ausliefern auf mein privates Wallet, bietet ihr das an? Weil die meisten Banken machen ja nur Kauf und Verkauf, derzeit Self-Execution. Ihr macht ja Beratung, aber es ist halt die Möglichkeit von Transfer von Kryptowährungen.
Ja, das ist auch möglich. Was wir nicht anbieten, ist Zahlungsverkehr mit Kryptowährungen. Ja. Aber man kann Kryptowährungen kaufen, man kann sie verkaufen, man kann sie einliefern und man kann sie auch ausliefern. Was wichtig ist, also wir haben eine hohe Hürde, Due Diligence-Hürde, wenn jetzt jemand Krypto einliefert und will wechseln beispielsweise. Müsst sagen, vereinfacht gesagt, 4 Kriterien erfüllt sie. Das eine ist die Herkunft von dem Geld, muss abgeklärt werden, wie das auch im traditionellen Geschäft der Fall ist. Wir müssen Geldwäschereirisiken können ausschließen, dass die Coins müssen steuerlich konform sein und sie dürfen nicht involviert sein in kriminelle Machenschaften. Und da gibt's viele Fälle, die sind relativ einfach zum Abklären. Also was wir auch regelmäßig antreffen, sind Leute, die sehr früh investiert haben, in Bitcoin beispielsweise, und dann das seit 10-12 Jahren haben lassen liegen. Mhm. Dann kann man durch eine Analyse von der Blockchain sehr einfach die Herkunft der Gelder abklären. Dann gibt es aber auch weit komplexere Fälle, wo man dann effektiv das Know-how braucht, wo die Coins verdient worden sind, indem man beispielsweise Liquidität zur Verfügung gestellt hat beim Aufbau von einer neuen Kryptowährung. Und dort spielen dann viele weitreichendere Mechanismen eine Rolle. Und das macht es dann auch komplexer.
Mhm, absolut. Eigentlich ist es ja besseres Geld, weil du kannst besser nachvollziehen, woher es kommt. Also wenn jetzt ein Kunde kommt mit einem Aktenköffer für 100'000 Franken Bargeld, das ist keine Chance, zu herauszufinden, woher das kommt oder wo das überall involviert war.
Ja, das ist absolut richtig. Es gibt verschiedene Cases, wo es deutlich einfacher ist und dankbarer, die notwendigen Compliance-Abklärungen vorzunehmen. Es gibt auch komplexere Fälle. Und da sind dann natürlich Legal und Compliance ebenso gefordert wie auch Kundenberaterinnen und Kundenberater, wenn es darum geht, zu verstehen, wie die Vermögenswerte entstanden sind.
Was muss passieren, dass so ein Kunde, das Kundendossier, das potenzielle Kundendossier, dann am Schluss bei dir auf dem Tisch liegt, wo du am Schluss musst sagen, yes or no? Weil ich nehme an, gewisse Fälle siehst du gar nicht, hast aber eine gewisse Komplexität oder gewisse Risikofaktoren. Landen wahrscheinlich dann mal beim CEO, könnte ich mir vorstellen, weil das ist am Schluss die Hauptverantwortung. Was muss passieren, dass so ein Dossier bei dir auf dem Tisch liegt, wo du musst wirklich yes or no sagen?
Also einzelne Kundendossiers, die habe ich nur in absoluten Ausnahmefällen auf dem Tisch, sondern was wir machen in der Geschäftsleitung und auch ich als CEO, ist einen Rahmen aufbauen, einen Risikorahmen aufbauen, einen verbindlichen Handlungsrahmen für unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater, für den Leiter vom Tech Banking, für den Leiter vom Private Banking, dass wir im Alltag die grosse Anzahl an Fällen auch können beurteilen. Das ist der Fokus von uns als Bank. Und das ist sehr detailliert festgehalten. Da gibt es Checklisten, welche Kriterien müssen erfüllt sein. Und die werden abdeckt durch die vier Bereiche, die ich vorher erwähnt habe.
Du hast Anfang März ein grosses Fest gemacht in Zürich, direkt beim Paradeplatz im Aura. Ich bin auch eingeladen gewesen, by the way, herzlichen Dank. Ich war erstaunt. Ich habe 600-700 Leute gesehen und ich habe ohne Zeichen etwa anderthalb Stunden gebraucht, bis ich in der Mitte des Saals war, weil ich so viele alte, bekannte Köpfe gesehen aus der Kryptoindustrie. Also wirklich die Pioniere aus 2013, 2014, 2015 getroffen. Wie hast du das geschafft, dass Merki Baumann, wenn sie einladen, auch die Krypto-Pioniere, nicht die Schwätzer, die auch gerne möchten auf dieser Welle Nummer reiten, sondern wirklich die, die substanziell viel gemacht haben für das Land. Wie hast du das erreicht? Also ich war baff gewesen.
Also ich muss sagen, das ist für mich, ich bin jetzt 18 Jahre bei Merki Baumann, das ist für mich eins der absoluten Highlights gewesen, die ich erleben durfte. Die Veranstaltung, 5 Jahre Jubiläum Merki Baumann Kryptoangebot. Und ich glaube, der Grund, wieso all die Leute gekommen sind, und spannend ist ja noch gewesen, auch die Krypto-Pionier selber sind zu mir gekommen und haben gesagt, wie hast du das geschafft? Da jetzt Leute drunter, die habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen, weil die kommen nicht an so Veranstaltungen. Genau. Und ich glaube, es ist ein Respekt gewesen davor, dass wir als Bank in das Geschäft eingestiegen sind, dass wir gesagt haben, wir wollen Teil werden von dem Krypto-Ökosystem, das entstanden ist. Und auch immer offen gesagt haben, also wir sind nicht Krypto-Spezialisten auf der technologischen Seite, sondern wir kommen in den Markt als Vermögensverwalter an der Schnittstelle zwischen dem traditionellen System und der neuen Welt der digitalen Vermögenswerte. Und wir haben es auch über die vergangenen Jahre mehrfach eingesetzt, beispielsweise, wenn es darum gegangen ist, Regulierungspraxis zu etablieren innerhalb des Unternehmens. Wir haben einen sehr regen Austausch, zum Teil auch Zusammenarbeiten mit einzelnen von den wichtigen Krypto-Firmen in der Schweiz. Und am Schluss, glaube ich, oder ich pflege auch persönlich sehr intensive Kontakt mit diesen Unternehmern. Es sind auch viele Freundschaften entstanden. Und ich glaube, am Schluss spielen eben die Vertrauensbeziehungen zu den einzelnen Personen auch eine ganz wichtige Rolle. Und das ist übrigens, auch wenn wir jetzt sehr viel von Technologie und Digitalisierung reden, etwas, wo ich fest davon überzeugt bin, die Vertrauensbeziehung zwischen einem Kunden und einem Institut und einer Person dahinter wird auch in Zukunft sehr wichtig bleiben. Und darum ist übrigens auch unser Leitbild unter dem Titel «Vertrauen hat Zukunft». Ja. Trotz aller Technologisierung, Digitalisierung ist das Element vom Vertrauen ganz wichtig. Und ich glaube, dass all die Leute gekommen sind, und das sind ja nicht nur Kryptovertreter gewesen, das sind auch etwa 300 Kundinnen und Kunden gewesen, auch aus dem traditionellen Bereich. Es sind Geschäftspartner gewesen, es sind Anwälte gewesen, es sind künftige Kunden gewesen. Und das ist eine wunderbare Referenz gewesen für unseren Weg, den wir eingeschlagen haben.
Ja, ein paar haben gesagt, das sei die beste Krypto-Party gewesen seit langem in diesem Land. Oder? Es war ein guter Event, muss ich sagen.
Das freut mich außerordentlich, weil Privatbanken sind jetzt wahrscheinlich nicht gerade dafür bekannt, dass sie die besten Partys organisieren. Aber ich glaube, uns ist das gelungen. Wir haben auch gesagt, wir wollen keine Vorträge machen, wir wollen keine Podien durchführen am Abend, sondern wir wollen etwas zurückgeben, wir wollen feiern mit den Leuten. Und was wir dann durchgeführt haben, sind Kurzinterviews, die Nick Hartmann durchgeführt hat. Da haben eben die Krypto-Exponenten sich selber dann auch können äußern. Da sind Persönlichkeiten darunter gewesen, wie ein Niklas Nikolaisen, wie ein Tobias Reichmuth, wie ein Jan Breschek und viele mehr. Aber auch unsere beiden Eigentümer, der Hans Sitz und Carol Schmid, Leiter Private Banking Lukas Risi, Leiter Tech Banking der Marcel Spallinger. Also es war wirklich eine sehr abgerundete Geschichte gewesen. Und wir haben dann Stimmen eingefangen von diesen Personen und das hat zu einer ganz schönen Stimmung geführt.
Reden wir, wenn ich schon einen Bankenvertreter habe, da reden wir über den Bankenplatz Schweiz so gegen den Schluss, oder? Wir sind bekannt für Private Banking, wir haben eine Banking-DNA. Der Bankenplatz Schweiz ist auch wertvoll und wichtig für unseren Wohlstand. Ich sage immer, ein Land ohne gesunde Banken hat auch nicht so einen hohen Wohlstand wie wir. Auf der einen Seite höre ich aber immer noch viele Skeptiker, auch aus Geschäftsetagen gegenüber Krypto. Wie argumentierst du denen? Wenn die sagen, ja, aber Stefan, es ist hochvolatil, das ist Spekulation, das ist die Währung der Geldwäscher und so weiter. Wie argumentierst du deinen Kolleginnen und Kollegen auf dem Level?
Und ich befasse mich seit vielen Jahren auch mit dem Finanzplatz. Ich bin auch Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen, wo mich wissenschaftlich mit dem Thema befassen. Und etwas, was ich mich viele Jahre gefragt habe, ist, wie bringen wir den Finanzplatz Schweiz, der ja unheimlich erfolgreich ist, global gesehen, wie bringen wir den Finanzplatz Schweiz in die nächste Geländekammer? Ja. Und was wir in der Schweiz haben, sind nach wie vor sehr, sehr gute Standortvorteile, berechenbare Institutionen, stabile Währung und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir auch Top-Bildungsinstitutionen mit den beiden ETHs zum Beispiel in Zürich und in Lausanne, aber auch sonst ein sehr gutes Ausbildungsangebot bis hin zu den Krypto-Themen, wo du auch drinnen involviert bist. Und jetzt kommt das Thema von der Technologisierung und Digitalisierung. Mir war lange nicht klar gewesen, wie bringen wir den Finanzplatz weiter. Und genau in so einer Zeit entsteht jetzt so ein Fintech und ein Krypto-Hub mit dem Krypto-Valley in Zug. Und das ist in meinen Augen ein unheimlicher Segen. Weil das ist genau das dritte Element, das wir gebraucht haben, um unsere Industrie in die nächste Geländekammer zu bringen. Und meine feste Überzeugung ist, dass eine mächtige Technologie, wie es Blockchain-Technologie ist, kann man nie verhindern. Und man kann sie auch nicht aufhalten. Man kann sie vielleicht verzögern. Aber ich bin überzeugt, sie bietet insbesondere das Potenzial für die Schweiz insgesamt, aber auch für die einzelnen Finanzintermediäre. Und das, was ich Wirtschaftsführer würde raten, ist Offenheit gegenüber den Veränderungen, die entstehen, Offenheit gegenüber den neuen Technologien und auch Offenheit für Kooperationen. Ich glaube, gerade im Banking ist die Zeit vorbei, wo eine Bank alles selber macht und dann noch den Anspruch hat, dass sie alles gut macht. Ja. Und man muss sich eingestehen, was sind die eigenen Stärken und Schwächen. Und man muss offen sein, eben auch im technologischen Bereich beispielsweise mit innovativen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und dort haben wir eine Win-Win-Situation. Meine Erfahrung ist, man hat das schon gesehen bei den Robo-Advisor, auf der technologischen Seite sind Banken meistens nicht die Führenden. Mhm. Aber sie sind gewohnt, haben Erfahrung in einem regulierten Bereich, einen Kunden vertrauensvoll zu beraten, professionelles Bankhandwerk zu betreiben. Das ist Stärke. Oftmals auch unter Mold mit einem mit einer langen Firmengeschichte, mit einer guten Eigenkapitalisierung, mit Stabilität. Und es ist in meinen Augen eine Win-Win-Situation, wenn eben solche Institute, stabile Banken zusammenarbeiten mit innovativen Fintech-Unternehmen im Bereich von der Technologie. Und das erfordert Offenheit.
Und ich glaube, man darf auch mal ein bisschen laut sein, wenn ich mich zurückerinnere, du hast vorher zu Beginn erwähnt, die Kryptokonferenz St. Moritz, ich glaube, 2018 Januar war der Altbundesrat Schneider Amandeux und hat Crypto Nation Switzerland ausgerufen. Und ich glaube, das sind auch ganz wichtige Zeichen, dass die Leaders jetzt aus der Politik oder du aus der Wirtschaft auch ein bisschen laut sind und stolz sagen, hey, wir können das, wir müssen es jetzt machen, weil scheinbar ist ja das Kundenbedürfnis da, das hast du gerade bewiesen, oder?
Ja, also da, ich glaube, das Beispiel von Krypto und auch die sehr, sehr frühe Verabschiedung vom DLT-Gesetz im 2021, wo übrigens mit 100% Zustimmung durchs Parlament
gegangen ist. Auch von den Grünen und von den Linken.
Haben alle zugestimmt. Das war ein Meilenstein gewesen und das verdient sehr grossen Respekt, auch für den Gesetzgeber. Ja. Und das ist nicht einfach so entstanden, weil man relativ früh, und das sind zwei Bundesräte federführend gewesen, die das unterstützt haben, hat man die Blockchain Taskforce gegründet, wo, ich weiss nicht, ob du auch Teil davon gewesen bist, wo man eben auch Ausbildung hat betrieben von der Politik, sich austauscht hat mit den Behörden und das hat das Potenzial überhaupt erst sichtbar gemacht und dann den Gesetzgebungs- und Regulierungsprozess ermöglicht. Und wenn wir schauen, wo wir heute stehen, glaube ich, haben wir immer noch eine sehr, sehr gute Ausgangslage, aber wir müssen gut aufpassen, dass wir die Position verteidigen. Und darum tue ich mich auch selber einsetzen und viele von meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Krypto-Community dafür einsetzen, für gute Rahmenbedingungen in der Schweiz, dass wir die einzigartige Chance wirklich nutzen, uns in diesem Bereich weiter zu profilieren.
Dass wir weiterhin die Champions League an den Finalspiel spielen und irgendwo so in den Achtelfinals, oder?
Genau.
Ganz zum Schluss, ich habe eine kleine Anekdote, ich habe eine SP-Nationalrätin vor etwa 3 Jahren, wo dagegen Bitcoin war, hat sich überzeugen nach viel Weisswein, dass sie plötzlich als SP-Vertreterin erkannt hat, was Bitcoin ist und plötzlich eben auch gesagt hat, ah, okay, es ist gar nicht nur etwas Böses vom Kapitalismus, sondern hat auch einen Nutzen. Was ist für dich ganz persönlich Bitcoin?
Also für mich gibt es eine ganz grosse Parallele zwischen der Blockchain-Technologie und dem politischen System, das wir in der Schweiz haben. Mhm. Ich glaube auch, es ist kein Zufall, dass die Krypto-Community sich in der Schweiz etabliert hat. Wir haben in der Schweiz ein föderales politisches System. Wir haben nicht die ganze Macht delegiert an einen Zentralstaat, an einen einzelnen Präsidenten, sondern wir haben auf mehreren politischen Stufen Delegation von Kompetenzen und von Macht und wir haben eine sehr grosse Verantwortung, die wir auch der Bevölkerung geben, am einzelnen Bürger. Und diese dezentrale Struktur, die liegt eben auch der Blockchain-Technologie zugrunde. Und für mich ist die Blockchain-Technologie etwas, wo das Modell Schweiz eigentlich auch im technologischen Bereich und im Finanzbereich kann etabliert werden. Es ist eine Innovation, die viel weiter geht wie die meisten anderen Innovationen und wo uns, das ist meine feste Überzeugung, nicht nur in der Finanzindustrie, sondern in der Wirtschaft und in der Gesellschaft allgemein in vielen Bereichen wird weiterbringen.
Ist für dich Bitcoin ein Store of Value oder einfach eine Anwendung auf der Blockchain?
Ich möchte jetzt nicht zu technisch werden, aber wenn man den Layer 1 anschaut von Bitcoin, dann ist das als Zahlungsverkehrsmittel nicht tauglich. Ich meine, da ist man sich weitestgehend einig aufgrund von mangelnder Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und so weiter. Aber es gibt verschiedene Anwendungen, wo man die Zahlungsverkehrsmöglichkeiten weiterentwickeln auf Layer 2. Ich denke, das wird man müssen beobachten, wie sich das entwickelt. Für mich ist Bitcoin insbesondere eine alternative Möglichkeit, um Vermögenswerte aufzubewahren. Ähnlich wie das auch mit Gold der Fall ist. Es ist nicht direkt vergleichbar, das ist klar. Das eine ist ein Rohstoff, das andere ist eine Technologie. Ich glaube, das, was viele eine Hürde gesehen ist, dass man erkennt oder eingesteht, dass man bei der Blockchain-Technologie am Kollektiv vertraut und nicht an einer zentralen Institution oder an einem physischen Wert, so wie wir uns das gewöhnt sind. Und dass das schwierig ist, eine intellektuelle Herausforderung ist, das ist völlig nachvollziehbar. Und da, glaube ich, wird relativ viel passieren in Zukunft. Wir müssen aber schon sehen, am Anfang, wo Computer aufgekommen sind in den Privathaushalten, hat man auch den Anspruch gehabt, man muss verstehen, wie das genau funktioniert. Irgendwann drängen die Technologien in den Hintergrund, so ist es auch bei Blockchain-Technologie, und man verliert den Anspruch, alles technologisch nachvollziehen
können. Spannend. Wir sind schon massiv über der Zeit, ist hochspannend. Ich nehme mit der Offenheit, das Ökosystem und nicht Ökosystem. Ich nehme auch mit in Generationen denken, nicht in Jahren denken, sondern langfristig denken. Und ich nehme auch mit die Offenheit und die Neugier für neue technologische Entwicklungen. Und das alles zusammengefasst, sollte am Schluss auch ein besseres Banking geben, oder?
Da bin ich fest davon überzeugt, was es braucht, ist die Mitarbeit von der ganzen Industrie. Gerade auch für die Interessen der Schweiz. Wir haben eine riesige Chance.
Super. Super Schlusswort. Stefan Zwahlen, herzlichen Dank, dass du da gekommen bist. Und dir wünsche ich viel, viel Glück und Erfolg mit dem Erki Baun, mit deinem Team. Danke, dass du da bist.
Dankeschön für die Einladung.
So, das war es. In den nächsten 5 Wochen hauen wir gerade 2 weitere Episoden raus. Eine Geschichte wird die vom Sparkoyote sein, einer der erfolgreichsten Influencer in der Schweiz und im Dachraum. Und ihn frage ich dann, wie man um Himmels Willen 40'000 Stutz mit Krypto kann verlochen. Und der zweite Tag, der kommen wird, das ist mit dem Ronny Grob. Er ist Chefredaktor vom Schweizer Monat. Mit ihm rede ich dann über Bitcoin und muss Bitcoin in unsere Verfassung. Und was haltet er von Bitcoin und Staat? Es wird also super spannend in den nächsten 5 Wochen. Bleibt dran. Danke, dass ihr zugelassen habt. Bleibt gesund. Ciao. House of Satoshi Podcast.